Also wirf dein Netz aus. Oder wie kommen Menschen zum Glauben an Jesus? Ich muss das nochmal kurz ein wenig wegdrehen. So, ja. Ich möchte jetzt mit uns erstmal am Anfang den Bibeltext durchlesen, wo das beschrieben ist, um was es heute gehen soll. Steht in Lukas. Da geht's auch, oder in der Begebenheit ist es auch so, dass Jesus da seine Jünger beruft, 4 Stück. Eines Tages stand Jesus am Ufer des See von Genezareth. Die Menschen drängten sich um ihn und wollten Gottes Botschaft hören. Da sah er 2 Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Er stieg in das eine der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück vom Ufer abzustoßen. Vorher mehr Gläser, es waren ein Haufe Leute, die hätten sich da um ihn herum gedrängt. Dann hat Jesus gedacht, wenn ich jetzt noch mit denen spreche oder wenn ich eine Botschaft weitergeben will, ist es besser, ich fahre auf den See ein paar Meter raus, dann könntet mich alle sehen und auch besser verstehen. Also er ist mit dem Boot vom Simon rausgefahren. Dann setzte er sich und sprach vom Boot aus zu der Menschenmenge. Als er seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon: Fahr hinaus auf den See und wirf mit deinen Leuten die Netze zum Fang aus. Simon erwiderte: Herr, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze noch einmal auswerfen. Wahrscheinlich kennen die meisten von euch diese Begebenheit. Es geht dann ja so weiter, dass Jesus zu Simon dann sagt: Hab keine Angst, von jetzt an wirst du ein Menschenfischer oder Menschenfischen wirst du. Und dann zogen sie ihre Boote an Land und sind tatsächlich Jesus nachgefolgt. Also dazwischen ist ein bisschen was passiert, darauf komme ich aber nachher noch. Und hier so eine kleine lustige Grafik: Menschenfischer soll man sein, ja? Interessant ist, was wir aus dieser Begebenheit gemacht haben oder wie wir das interpretieren. Grundsätzlich erstmal die Frage, wie kommen wir überhaupt drauf, dass es Gottes Wille ist, dass möglichst viele Menschen an ihn glauben. Ja, könnte man ja sagen, das meinen wir jetzt vielleicht so, aber es ist ja tatsächlich Gottes Wille. Steht zum Beispiel auch schon ganz am Anfang in der Schöpfungsgeschichte. Da steht ja: Seid fruchtbar und mehret euch. Kann man natürlich sagen, das bezieht sich nur auf die Anzahl der Menschen an sich, ist aber so nicht. Das sind sich eigentlich die Ausleger einig, dass das auch bedeutet, dass möglichst viele Kinder Gottes dazukommen sollen zur Gemeinde. Die Gemeinde soll wachsen. Oder ihr kennt den bekannten Missionsbefehl. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und machet zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Also hier wird es auch nochmal klar: Gott möchte es, dass alle Menschen zu ihm findet. Sein Wille. Wie gesagt, das ist sehr interessant, was wir aus dieser Begebenheit am See Genezareth gemacht haben. Ich umschreibe es immer so: Wir Gläubige, wir merken ja, dass unser Leben nicht immer so läuft, wie Gottes Plan das für uns vorgesehen hat. Wir tun immer wieder Dinge, wo wir uns, sagen wir mal, im Widerspruch zu dem stehen, was eigentlich Gottes Wille ist. Und wir wollen aber eigentlich ja doch wieder näher zu Gott hin und meine dann auch manchmal, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel auch Leute einlade zu uns in die Gemeinde oder wenn ich da aktiv bin und was tue und so, dann führt mich das näher zu ihm. Wenn ich ihm gefallen will, dann muss ich was tun, dann muss ich mich wieder mal 14 Tage zusammenreißen, dass das wieder flutscht und dann wird es auch vielleicht klappert, dass dann, dass wenn jemand einladet und so, dass der dann mitkommt. Weil sonst steht ja so irgendwie dort was dazwischen, was ich verursacht habe. Oder mir überlege jetzt, ja, wie können wir denn die Leute ködern? Ja? Also der richtige Fisch, also der Fisch, der braucht den passenden Köder. Ich habe jetzt mal hier eine Angel dabei. Ich habe ja da mal im Bayerischen Wald war ja mal eine Weile, ja, und da hatte mir ein fliegenden Fischergewässer, also das ist praktisch das High-End-Fischen. Die Angler unter euch, die wissen das, das ist richtig sportlich, da stehst du im Wasser mit Warthose und wirfst deine Angel und ziehst, du hast eine Fliege vorne am Haken und lässt die so über die Wasseroberfläche drüber fliegen sozusagen, ganz, das soll ganz realistisch aussehen, wie halt fliegen, tatsächlich fliegen und dann kommt die Forelle, springt hoch und beißt nahe. Und da gibt es eine Wissenschaft für sich, um wie viel Uhr du und zu welcher Tageszeit und was weiß ich, du was für eine Fliege nehmen musst, damit der Fisch beißt. Ja, und irgendwie meinen wir auch, wir müssen die Leute ködern. Ja? Wir brauchen den richtigen Köder, damit es funktioniert. Alles hängt irgendwie von unseren Fähigkeiten ab, damit Menschen zum Glauben kommen. So gehe mir irgendwie an die Sache ran. Es gibt tatsächlich sogar, die Amy, da ist es bekannt, von Eduki, Material für die 2. bis 6. Klasse zu dem Thema. Ja. Vermutet man, dass es auch ein bisschen so in die Richtung geht, dass wir uns bemühen sollen, andere Menschen zum Glauben zu führen. Jetzt will ich noch mal ganz geschwind drauf schauen, was denn vor der Begebenheit, über die man jetzt heute redet, am See Genezareth, was da davor passiert ist. Das ist nämlich recht interessant. Ihr habt ja bestimmt mal vom Johannes dem Täufer gehört. Der Johannes, der Täufer, hatte Jünger. Einer dieser Jünger war der Andreas, der später auch Jünger Jesu war. Und sein Bruder war der Simon, der jetzt mit Jesus mit dem Boot auf der See Genezareth gefahren ist. Und auf jeden Fall, der Johannes, der Täufer, sagt zum Andreas, du, da vorne läuft der Messias, das Lamm Gottes, das ist er. Und als der Andreas das mitkriegt, geht er zum Simon und sagt, wir haben ihn gefunden, ich weiß, wer der Messias ist. Und sie gehen dann zu Jesus und sind auch bei ihm, folgen ihm so ein bisschen, aber ich glaube, dass es damals eher so war, dass die halt einfach, wenn sie gehört haben, Jesus ist da in der Ecke oder macht da was, dann sind sie halt dorthin und sind dann aber auch wieder heimgegangen. Also sie sind jetzt nicht dauerhaft bei Jesus geblieben. Kleine Zwischenfrage, es wirkt jetzt, wenn es aus dem Rahmen gegriffen wäre oder wenn es nicht dazu passt, aber komme gleich dazu. Weiß jemand, ob irgendeiner der Jünger verheiratet war, vielleicht auch Kinder hatte? Petrus? Ja, Petrus, genau. Petrus ist übrigens dieser Simon, der hat zwei verschiedene Namen. Der ist es, der ist verheiratet gewesen und zwar weiß man das aus Lukas-Evangelium. Das ist das praktisch direkt die Begebenheit, bevor wir unseren Bibeltext haben. Da war die Schwiegermutter, von dem her war er verheiratet, vom Simon war krank, hatte hohes Fieber. Jesus hat sie geheilt und an diesem Tag auch hat er noch ganz, ganz viele andere Menschen geheilt. Es ging die ganze Nacht durch. Jesus hat dann erst, als es wieder hell wurde, ist er gegangen und hat sich versucht, zurückzuziehen an einen anderen Ort. Auch dort haben die Leute ihn aber wieder gefunden. Also auf jeden Fall, Simon hat es schon mitgekriegt, dass Jesus sehr viel Macht hat und dass er Wunder tut. Und er hat auch dort, also nachdem die Schwiegermutter geheilt wurde, ist, dort hat er auch Dämonen ausgetrieben, die beim Austreiben geschrien haben, dass Jesus der Messias ist. Also das hat alles Simon schon mitgekriegt. Okay, kommen wir wieder zurück zu unserem Bibeltext. Da haben sich ein Haufen Menschen versammelt am See Genezareth, um Jesus, um bei Jesus zu sein. Die haben sich da um ihn herum gedrängt, so heißt es. Ich finde das krass, gell? Warum waren da so viele Leute? Was fanden die das Bewegende oder das Interessante an Jesus? Man weiß jetzt, Jesus hat zum Beispiel interessante Geschichten erzählt. Der war bestimmt rhetorisch begabt. Hat wahrscheinlich, vermute ich mal, auch sich überlegt, was er sagt. Hat nicht einfach nur drauf losgeschwätzt. Es war auf jeden Fall so, dass die Menschen das interessiert hat, was er gesagt hat. Sie wollten das hören, das steht auch hier jetzt nochmal. Die Menschen drängten sich um ihn und wollten Gottes Botschaft hören, weil Jesus die Botschaft Gottes komplett anders erzählt hat, wie sie das gewohnt waren oder wie sie es bisher verstanden hätten. Also Jesus hat nochmal einen ganz anderen Schwerpunkt gelegt. Ihm war das extrem wichtig, klar zu machen, wie Gott um die Menschen wirbt und wie er die Menschen liebt und wie er sie gnädig anschaut und wohlwollend denkt über sie. Jesus hat dann aus einem Boot gesprochen. Also der Simon ist ja rausgefahren mit Jesus. Ja? Vielleicht war es ungefähr so die Größe, ich weiß es nicht. Und hat sich dann in dem Boot, wahrscheinlich war ein bisschen Seegang, hat sich dann da hingesetzt. Möglicherweise hat er auch, hat er auch sehr, sehr lange gesprochen. Ich vermute mal, dass er auch auf Fragen reagiert hat, dass er praktisch gehört hat, was die Leute so bewegt oder hat gefragt, ja, was will er da wissen? Und dann kam irgendwas und dann hat er da dazu geantwortet, vermute ich. Ich könnte mir jetzt vorstellen, in dem Zusammenhang hat er vielleicht sowas erzählt wie dieses Gleichnis, wo ein Schafhirte oder ein Schafbesitzer 100 Schafe hat, eins geht verloren und das eine sucht er Nest 99 alleine. Und wenn ihr jetzt überlegt, Jesus hat er gewusst, mit wem er redet, nehmen wir an, das wären jetzt Jäger, ihr werdet jetzt alle Jäger und Jesus, der wird dann das Gleichnis wahrscheinlich so erzählen. Ein Jäger hat einen Dackelkett, der Dackel Waldemar. Ein super Familienhund, ein super Jagdhund. Auf jeden Fall bei einer Treibjagd. Er hat ihn vom Stand geschnallt, wer das nicht weiß. Er hat ihn am Stand losgelassen. Dann sucht er wild. Und am Ende der Jagd war es ganz gewohnt, dass der Dackel wieder da ist. Nach 2-3 Stunden kommt er wieder zurück. War nicht der Fall. Das ist übrigens eine wahre Begebenheit. Und dann, ja, was macht er denn? Er ruft, er pfeift, er sucht ihn so ein bisschen irgendwie im Umfeld und dann legt er eine Decke an den Hochsitz hin und das ist das Zeichen für den Dackel. Hier bin ich gestartet, hier muss ich auf der Decke wieder warten. Der Jäger schon in Aufruhr, weil es kann ja immer sein, Wildschweine sind unterwegs, die schlagen den Hund oder er wurde erschossen oder was auch immer, überfahren. Er hat große Angst um seinen Hund, geht dann zurück zum Auto, legt da auch nochmal eine Decke oder eine Jacke von sich hin, Futter und ein bisschen was zum Trinken und dann sucht er. Er geht dann, bei einer Treibjagd gibt es einen Platz, wo alle Jäger sich versammeln, fährt dorthin, fragt jeden, habt ihr meinen Waldemar gesehen? Hat irgendjemand Waldemar, wisst ihr was? Ja, also sucht ihn und sucht ihn und sucht ihn. Keiner weiß was, er verlässt die Gesellschaft, fährt alles nochmal ab, geht zu der Nachbarjäger, wo er weiß, fragt, ist nichts, Tage später, er sucht tagelang, Tage später kriegt er einen Anruf, von einem Förster, der auf der Hochsitz wollte und oben auf dem Hochsitz, hohe Leiter gewesen, sitzt ein Dackel. Kommt nicht mehr runter, weil sich die Leiter nicht mehr runter traut. Schier verfroren, war bitterkalt, schier verdurstet. Was meint, wie der Jäger sich gefreut hat, wo er den Anruf gekriegt hat, weil auf dem Halsband steht immer die Telefonnummer von dem Jäger, dem der Hund gehört. wie dem ein Stein vom Herzen gefallen ist. Und wie er seine Jagdkameraden angerufen hat oder WhatsApp geschrieben hat: Leute, der Waldi ist wieder da. So freut sich der Vater im Himmel über jeden Menschen, der wieder zurückkommt, der verloren war und den er wieder gefunden hat. Ja, auf jeden Fall hat Jesus halt so mit den Menschen gesprochen, dass sie das abgeholt hat und hat ihnen das einfach nur mal klar gemacht. Gott, der Vater, ist so gut zu uns. Er hat nichts gegen uns. Und er hat dann ja später, als er am Kreuz gestorben ist, auch die ganzen Verfehlungen, die irgendwann einmal angefallen sind oder anfallen werden, hat er ja weggenommen, sodass jeder, der Gott im Herzen, der Jesus im Herzen hat, der wird von Gott gar nicht mehr als der Elias wahrgenommen, sondern als der Jesus im Herzen. Der sieht da eigentlich nur seinen Sohn und hat nur Wohlwollen uns gegenüber. So. Also, der Simon sollte dann ja, nachdem das Gerede, das Offizielle vorbei war, sagt Jesus zu ihm: Simon, fahr hinaus mit deinen Kollegen auf den See und wirf deine Netze zum Fang aus. Simon sagt dann: Herr, wir haben die ganze Nacht uns abgemüht und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze noch einmal auswerfen. Man, ihr wisst es, als alte Seeleute, tagsüber zu fischen ist eigentlich Blödsinn, besonders in heißen Gewässern, so wie es am See Genezareth der Fall ist. Da ist ja wenig Sauerstoff im oberen Wasserbereich, deswegen gehen die Fische tagsüber nach unten, da ist kühler. Außerdem das Plankton und die kleinen Krebsle, die sind auch nicht gar oben, sondern nur in der Nacht. Deswegen fischt man in der Nacht. Dann gibt es noch einen ganz anderen wichtigen Grund, den ich bisher eigentlich immer übersehen hatte. Die haben damals ihre Netze nur mit Naturmaterialien gemacht. Das waren keine Netze, irgendwelche feinen Nylonfäden. Das waren also globige Netze. Da hat jeder Fisch, hat es ja aus 5 Kilometer Entfernung gesehen, da wirft einer jetzt ein Netz. Deswegen musste die das auch nachts machen, damit die Fische das nicht checken, dass da jetzt ein Netz fliegt. Ja? Also auf jeden Fall ein Laie. Jesus war ja Zimmermann, gibt also einem Fachmann hier Ratschläge, dass er jetzt tagsüber mal fischen soll. Ja? Okay, aber Simon, erstaunlicherweise, geht er auf den Vorschlag ein. Ich gehe mal davon aus, dass es da damit zusammenhängt, dass er Jesus kannte, zumindest ein Stück weit. Er hat ihn schon erlebt. Und das, was jetzt passiert, ist für mich eine richtig gute Veranschaulichung, wie das Reich Gottes funktioniert. Und ich muss jetzt auch zugeben, ich habe diese Gedanken auch zum großen Teil aus diesem Buch hier, Wahre Gnade, die Wunder Jesu von Greg Reeder, falls es jemand interessiert. Also ich bin da jetzt nicht selber so drauf gekommen. Aber auf jeden Fall, wo ich das gelesen habe, gedacht, Mann, oh Mann, hey, recht hat der Mann. Jetzt lese ich nochmal den Bibeltext, mit dem wir jetzt ausgelassen haben. Sie, also Simon und seine Kollegen, taten es und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen drohten. Die mussten die Fischer im anderen Boot zur Hilfe herbeiwinken. Schließlich waren beide Boote so überladen, dass sie fast untergingen. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus nieder und bat: Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihn und alle anderen, die bei ihm im Boot waren, hatte die Furcht gepackt, weil sie einen so gewaltigen Fang gemacht hatten. So ging es auch denen aus dem anderen Boot, Jakobus und Johannes, den Söhnen von Zebedäus, die mit Simon zusammenarbeiteten. Jesus aber sagte zu Simon: Hab keine Angst, von jetzt an wirst du Menschen fischen. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten Jesus. Ja, Also wie gesagt, dieses Wunder ist für mich eine Veranschaulichung, wie das Reich Gottes funktioniert. Und zwar aus diesem Grund. Die Art und Weise, wie wir mit anderen Menschen über Gott reden, hängt ganz stark damit zusammen, wie wir Gott selber sehen. Also was ich ein Bild von Gott habe, so rede ich auch mit anderen Menschen über Gott. Oder das bewegt mich dann mehr oder weniger, je nachdem, wie ich halt Gott sehe. Und wenn ich meine, je nachdem, wie ich lebe, gelingt es, dass Menschen zu Jesus finden oder nicht? Also wenn ich gehorsam bin, werden mehr Menschen zu unserer Gemeinde kommen, wie wenn ich ungehorsam bin. Also vom Prinzip meine ich, es hängt an mir, ob Menschen zu Jesus finden, wenn man es jetzt fertig denkt. Ja? Und wenn das so ist, wenn ich es nur ansatzweise sage, mal so denke, dann ist das auch für mich ein Muss, wenn ich sozusagen diesen Missionsbefehl sozusagen ernst nehme, dann muss ich Menschen erreichen für Gott. Ja, und das merkt der Gegenüber, ja, wenn ich das sozusagen so ein Muss habe. Wenn ich meine, so wie ich das jetzt mache, wie ich mit Menschen über Gott rede, das beeinflusst das alles. Das kann man vergleichen mit dem, was Simon und die anderen Kollegen gemacht haben. In der Nacht haben die sich abgemüht, Fische zu fangen. So wie wir uns abmühen in der Nacht, Menschen sozusagen zu uns in die Gemeinden einzuladen. Das habe ich jetzt alle schon gesagt. Aber wünscht sich Jesus das, dass wir so vorgehen? Ich glaube nicht. Wir sollten es vielleicht so machen, wie Simon es gemacht hat. Da möchte ich jetzt auch noch mal geschwind genau drauf eingehen. Also das Resultat war ja, dass die zwei Boote voll mit Fischketten, das ist schier untergegangen, die Netze, oder das eine Netz, das war so gerammelt voll, dass es schier gerissen ist. Simon hat diesen Fischzug gemacht, obwohl er wusste, das ist falsch, weil man eigentlich tagsüber keine Fisch fängt, aber wenn Jesus es sagt, mache ich es trotzdem, weil er ja gewusst hat, Jesus ist der Messias und der hat eine Macht, der kann Kranke heilen, deswegen wird es auch mit dem, was er mir jetzt sagt, irgendwie einen Sinn geben. Er war also mit Jesus verbunden und hat zum richtigen Zeitpunkt sein Netz ausgeworfen, weil Jesus hat es ihm ja gesagt, wirf dein Netz aus. Jetzt heute ist ja Jesus nämlich körperlich da bei uns, aber wir haben ja den Heiligen Geist. Man könnte es jetzt vergleichen, wenn man sagt, Simon hat es eigentlich so gemacht, wie wenn wir jetzt vom Geist geleitet etwas tun. Es geht es nicht darum, sich nachts abzurackern und zu schuften. Jesus sagt uns ja den richtigen Zeitpunkt und auch die richtige Art und Weise. Wir brauchen also nicht schuften. Was man allerdings tun sollte, an Land fängt man keine Fische, also man muss schon sich auf den See begeben. Ja? Also zu sagen, ich rede jetzt mit niemandem mehr über Gott, weil ja, also das ist jetzt auch der Sinn und Zweck der Sache. Ja? Also das auf den See hinaus muss man schon, aber dann nicht mit Anstrengung, sondern dadurch, dass du mit dem Geist Gottes verbunden bist, kann das bei uns ohne Anstrengung erfolgen. Und das ist irgendwie, also für mich zumindest, echt ein Gamechanger, wenn ich das irgendwie mal kapiere, dass Gott eigentlich uns durch den Heiligen Geist einfach Momente zeigen kann, wann wir mit anderen Menschen über den Glaube, über Gott reden dürfen, wann es einfach ein Punkt ist, wo er offen ist, wo er vielleicht einfach auch im Leben irgendwas erlebt hat, wo jetzt echt dran ist, dass jemand mit ihm über Gott spricht. Also man soll jetzt vom Heiligen Geist geleitet sein. Jetzt die Frage, wie ist das denn mit Jesus gewesen? Hat er sich vom Heiligen Geist leiten lassen müssen, als er auf der Erde war? Oder weil er ist ja auch selber Gott? Wie hat er das gemacht?
Also in der Taufe von Jesus sieht man ja, dass der Heilige Geist über ihn kam, ähnlich wie eine Taube. Und direkt jetzt ein paar Verse, bevor wir unsere Begebenheit hier lesen können, steht zum Beispiel: Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück. Oder: und Jesus kehrte in der Kraft des Heiligen Geistes zurück nach Galiläa. Und auch nochmal andere Bibelstelle, ich will es nicht mehr alle erwähnen, muss ja zeitlich auch ein bisschen aufpassen. Also Jesus hat auch die Kraft des Heiligen Geistes gebraucht und auch die Führung des Heiligen Geistes. Deswegen hat er sich ja oft auch zurückgezogen. Also ihm ging das dann nicht anders wie uns. Wie lasse ich mich denn vom Heiligen Geist leiten? Das ist ja echt die Frage, die dann relevant wird. Wie höre ich auf Gott oder auf den Geist Gottes? Also als erstes ist es wichtig zu wissen, Gott hat keine Begrenzungen. Er hat unendlich viele Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu treten. Deswegen gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten, wie der Geist Gottes redet. Aber es kommt vor, dass er real hörbar mit Menschen spricht. Ich habe das noch nie erlebt, aber es gibt Menschen, die das hörten. Klar, in der Bibel können wir, oder wenn wir uns mit der Bibel und auch mit, es kann auch ein Podcast, es kann auch ein Bibelfilm, es kann auch ein Buch über biblische Themen sein. Darin kann uns der Geist Gottes berühren und mit uns sprechen. Gott kann einfach Türe zumachen, also dann klappt irgendwas halt nicht mehr, oder kann Türe öffnen. Er kann durch Träume, durch Lieder, durch andere Menschen mit uns sprechen. Und ich finde, am relevantesten ist es, dass Gott durch Gedanken mit uns spricht. Er gibt uns Gedanken ein. Manchmal auch, manche Leute sehen auch Bilder, wenn sie über was nachdenken. Und das Bild kann von Gott uns gegeben sein. Auch Gefühle. Mir persönlich geht es so, dass ich Gedanken von Gott während dem Beten immer schon wieder mal bekommen habe. Das ist jetzt bei mir so, kann bei euch vielleicht ganz anders sein. Wichtig ist, manchmal sind diese Gedanken des Heiligen Geistes, die er uns eingibt, unlogisch. Es war unlogisch, am Tag fischen zu gehen. Aber es war halt richtig. Ja? Aber wir müssen das prüfen, weil es kann ja sein, wir haben uns selber irgendwas ausgedacht. Prüft es, zum Beispiel kann das mit dem, was in der Bibel steht, übereinstimmen oder sprecht mit jemand anders drüber oder bringt es im Gebet vor Gott. Ja? Oder ich sag mal, manchmal ist es einfach so, man kann es einfach mal anfangen umzusetzen, den Gedanken, und prüft dann dabei, ob das überhaupt Sinn macht. Ja? Und dann wird sich schon rausstellen, ob das jetzt von mir war oder ob es tatsächlich der Geist Gottes war. Wir haben es ja vorher schon gesagt, Jesus ging auch immer wieder an ruhige Orte, um dort Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Geist Gottes zu haben. Der Heilige Geist schreit nicht. Man muss schon ruhig werden. Und manchmal ist es auch notwendig, offline zu gehen, das Handy mal zur Seite zu legen oder ja, sich einfach mal zurückzunehmen, um das zu hören. Gut, wie ging es dann weiter, als die Fischer die ganze Fische gefangen haben? In der Bibel steht, als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus nieder und bat: Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihn und alle anderen, die bei ihm im Boot waren, hatte die Furcht gepackt, weil sie einen so gewaltigen Fang gemacht hatten. Also sie hat die Furcht gepackt und ich habe dann, heute gibt es ja KI, gell? Und gibt es auch echt tolle Möglichkeiten. Du kannst der KI sagen, du, gib mir mal Lukas so und so, Vers von da bis da, such mir das mal im griechischen Urtext raus. Und dann übersetzen wir das ins Deutsch. Und dann, habe ich machen lassen, und dann ist dieses Furcht, das Wort, da wollte ich wissen, was ist das denn, das die reale Bedeutung? Oder wie, ist das jetzt mehr so auf Angst oder ist das eher Anbetung, eher Furcht? Ja? Und dann kannst du der KI sagen, jetzt guck, was dieses Wort Furcht im Zusammenhang aus dem biblischen Urtext bedeutet, wenn du das, was für eine Bedeutung hat es? Also man muss KI-Sachen prüfen, aber bei sowas ist KI super gut, weil das sind ja Dinge, die muss er nur lesen, das erfindet die jetzt ja nicht. Die liest es nur und übersetzt dir das. Ja. Also auf jeden Fall hat sie mir Folgendes rausgegeben, ich kann dieses griechische Wort am Anfang nicht lesen, sorry. Also diese Furcht drückt also eine starke emotionale Reaktion aus, eine Mischung aus Staunen, Erschrecken und Furcht, die durch das Übernatürliche ausgelöst wird. Es geht hier nicht um ein ruhiges Staunen, sondern um eine fast überwältigende, ehrfürchtige Reaktion auf das, was Jesus getan hatte. Also der Simon hat die Ehrfurcht gepackt, er hat gemerkt, durch dieses Wunder, was da mit den vielen, vielen Fischen passiert ist, dass Jesus komplett anders ist wie er. Der muss heiliger sein wie er und er hat jetzt einfach gespürt, dass er nicht in der Gegenwart Jesus sein kann oder sein will, weil Jesus so viel heiliger wie er ist. Da wirft Simon sich vor Jesus nieder und bittet, geh. Aber Jesus schickt ihn nicht weg, sagt, hey Simon, alles gut, ja? Ich mache dich jetzt zum Menschenfischer. Also er hat natürlich dieses sündige Geld hat Simon ja in sich gehabt. Aber Jesus sieht das, was noch aus ihm werden wird. Ein Menschenfischer. So geht er mit dem Menschen um. Also er schickt ihn nicht weg. Die Fischer sind dann ja aus dem Boot ausgestiegen. Wahrscheinlich ist irgendwie der Petrus halt als erstes raus, die anderen waren dann noch. Und dann haben sie die Boote an Land gezogen und sind dann Jesus nachgefolgt. Das ist auch das Coole, dass die dann echt daraus Schritte folgen lassen haben. Sie haben erkannt und haben ihr, ja, der Simon muss ja seine Familie irgendwie. Oder ja, vielleicht ist auch seine Frau mitgegangen, ich weiß das nicht. Das heißt ja auch oft, dass Frauen dabei waren. Vielleicht war Simon seine Frau auch immer wieder mit denen zusammen unterwegs. Auf jeden Fall ist es nicht so genau beschrieben. Was jetzt, denke ich, für uns nochmal relevant ist, also diese Ehrfurcht, wenn Menschen zu uns, zur Gemeinde, zum Glaube hinzugeführt werden, ist das auch, glaube ich, für uns ein Punkt, wo wir ehrfürchtig sein dürfen. Und der Johannes, unser Pastor, hat es einmal ja auch in einer Predigt mal gesagt, Gottes Wille ist nicht allein, dass Menschen gläubig werden, sondern dass Menschen in die Anbetung Gottes kommen. Und um anbeten zu können, musst du an den Vater glauben. Das ist der erste Schritt. Und dann sollst du ihn anbeten. Und ich denke, das ist auch das Resultat, was da schon angedeutet ist, diese Ehrfurcht, wo Simon hatte, ist schon ein Stück weit auch Anbetung. Jesus heißt ja, im Hebräischen Yeshua, wenn du das übersetzt ins Deutsche, heißt es Jesus rettet. Nee, Jahwe rettet, also Gott, der Vater rettet. Das ist der Name Jesu, das ist sein Programm. Weil Jesus rettet oder weil Gott der Vater durch Jesus rettet, ist es also, wie ich es vorher schon gesagt habe, dann sieht Gott der Vater nur Jesus in unserem Herzen. Er hat nur Wohlwollen uns gegenüber. Soweit bekannt. Wir handeln bloß nicht immer danach. Aber sich das einfach immer wieder zu vergegenwärtigen. dieses Opfer, was Jesus am Kreuz getan hat, ist so perfekt, da braucht es nichts anderes mehr. Ich brauche mich da jetzt nicht noch einmal irgendwie zusammenreißen. Es ist natürlich nicht schlecht, ich mache das, aber ich verändere in der Beziehung zum Vater nichts, wenn ich mich zusammenreiße. Die Beziehung zum Vater ist gut, weil das Opfer Jesu perfekt war. Ich tue das immer wieder mit Gnade. Das ist die Gnade, die Gott uns gegenüber hat. Weil er so wohlgesonnen uns gegenüber ist, obwohl wir es nicht verdient hätten. Das ist einfach wunderbar und das sollte uns in Anbetung führen. Weil Gott der Vater wunderbar ist und andere Menschen dürfen ihn auch erkennen und dürfen auch in diese wunderbare Möglichkeit der Anbetung Gottes kommen. Ich möchte es nochmal ganz kurz zusammenfassen. Wir sollen Gottes Geschenk der Gnade annehmen. Jesus hat für alle unsere Sünden, für die vergangenen, für die gegenwärtigen und für die zukünftigen, die noch passieren werden, schon längst vor 2000 Jahren bezahlt. Du brauchst dich deswegen nicht abzumühen. Wir sollten unser Denken über Gott soweit verändern, dass wir begreifen, dass wir als seine Kinder unendlich geliebt sind, dass er wohlwollend und gütig uns ansieht. Und das verändert auch unser Denken über, ich sag's mal, Evangelisation. Einfach diese Güte, die Gott hat, zwingt uns nicht, irgendwas tun zu müssen, um Menschen hier reinzubringen, sondern wir sollen auf den Heiligen Geist hören, weil er gibt uns den richtigen Moment, Netze auszuwerfen. Und dann dürfen wir volle Netze einholen. Da heißt es übrigens nicht zum Petrus, er soll angeln. Also mal so ein, zwei Fischle fangen, sondern er soll sein Netz auswerfen. Und das Ganze, dieses volle Netz, was wir einholen dürfen, das soll uns in die Anbetung führen. Ich möchte noch beten. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir danken für dein Wesen, dass du es mit deinen Geschöpfen wunderbar meinst, dass du sie liebst und dass du jedes als dein Kind haben möchtest. Du gibst uns die Freiheit, um uns für dich oder gegen dich zu entscheiden. Dafür danke ich dir. Ich möchte dich einfach bitten, dass wir es immer mehr aufs Herz kriegen, wo und wann wir einen guten Zeitpunkt haben, um mit Menschen über dich zu sprechen und wann offene Türen da sind, möchte ich bitten, dass du mit deinem Geist mit uns sprichst und dass wir auch das mehr lernen zu hören, wie du redest und was du uns sagst und uns das einfach im täglichen Alltag da einfach umzusetzen. Und ich danke dir, dass du uns in allen Lebenslagen was zu sagen hast, dass dich einfach interessiert, was wir tun. Und ich danke dir, dass dein Geist einfach immer präsent ist, auch immer in meinem Alltag da ist. Dafür danke ich dir und ich möchte dich echt bitten, dass du uns, dass du mich in der nächsten Woche ganz besonders auch leitest, was angeht, mit Menschen, die dich noch nicht kennen, über dich zu sprechen. Ich denke, dass wir wirklich einladend sind, so wie du das auch bist. Amen.